Einen schönen guten Morgen. Mein Mund ist schon jetzt trocken. Warum? Ich habe heute eine Predigt vorbereitet, die ich den Namen gegeben habe, Autorität des Wortes Gottes. Ich weiß wohl, dass gerade über die Bibel, besonders in unseren Zeiten, sehr viel und sehr oft gestritten wird. Ich weiß auch, dass einige gesagt haben, ja, die Bibel enthält Gottes Wort und ist nicht Gottes Wort. Nicht alles, was dort steht, ist Gottes Wort. Natürlich, mit diesen Themen habe ich mich auch ordentlich auseinandergesetzt. Ich werde heute Morgen meine Überzeugung über die Bibel natürlich weitergeben. Wie soll man anders? Man kann ja nur das predigen, wovon man selbst überzeugt ist. Und im Rahmen gerade unseren, was wir gesagt haben, wir wollen Fundamente bauen, wir wollen Wissen und wir wollen die Bibel anschauen. Ja, es ist schon ein sehr spannendes Thema. Autorität des Wortes Gottes. Selbst der Titel Gottes Wort ist schon mindestens in der Bibel doppelt besetzt. Einmal das, was wir geschrieben bekommen haben, und einmal selbst Jesus ist Gottes Wort. Das heißt, das eine ist das niedergeschriebene Wort und das andere ist das fleischgewordene Wort. So lesen wir zum Beispiel in Johannesevangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Also merken wir, wenn zwischen diesen beiden irgendwelche Spannungen entstehen, so wird es ein Problem geben. Also Jesus als Gottes Wort, das heißt fleischgewordene Wort, und das niedergeschriebene Wort kann miteinander nicht in Gegenanspruch. Also, das muss in Einklang sein. Und die Bibel ist in Einklang mit Jesus. Also merken wir, dass dieser Satz oder dieser Titel schon eine ganz große und wichtige Bedeutung hat. Autorität des Wortes Gottes hat eine unheimliche große Bedeutung. Lass uns mal ein paar Gedanken über die Autorität verschwenden. Autorität, selber das Wort kommt vom Autor. Also das heißt, wenn jemand einen Titel schreibt, dieser Titel trägt die Autorität desjenigen, der sie geschrieben hat. Das ist ein Fakt. Das heißt, wenn wir von der Autorität reden, so müssen wir uns die Frage stellen, wer hat denn die Bibel geschrieben? Und so kommen wir zu unserem Text, der steht nämlich in Timotheusbrief Kapitel 3, ab Vers 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wenn wir also Vollkommenheit, zu diesem guten Werk ausgerüstet werden sollten, so brauchen wir eindeutig die gesamte Bibel. Also Paulus schreibt hier, wer ist der Autor der Schrift? Er schreibt hier eindeutig, Gott hat. Ja, in den Griechischen ist das Wort, was hier bedeutet, eigentlich eingehaucht. Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, Gott hat den Menschen etwas in den Kopf gesetzt, was sie nachher ausgehaucht haben. Und man kann sich auch vorstellen, das, was ihnen Gott schon aufs Herz gelegt hat, sie ausgehaucht in die Buchstaben niedergeschrieben haben. Also ganz klar, hier geht es darum, dass der Autor der Schrift, Paulus bezeugt es, eindeutig Gott, der Heilige Geist ist. Mit anderen Worten, die Autorität hinter der ganzen Schrift ist die Autorität des Heiligen Geistes. Die sind sozusagen die Autoren der Bibel. Der Heilige Geist bedient sich auf verschiedenen Kanälen auch natürlich verschiedene Werkzeuge. Damit steht klar, alles, was wir in dem Wort Gottes leben, werden der Heilige Geist Menschen benutzt haben und uns das niedergeschrieben haben. Also was ist der Rückschluss? Der Rückschluss ist folgender. Sobald wir die Bibel aufschlagen und den Menschen dieses Wort vorlesen, benutzen wir Gottes Autorität und sagen es weiter. Merken wir, wie wichtig es ist? Das heißt, wir können uns nicht zusammendichten, ja? Wir geben Gottes Autorität aus der Bibel vorgelesen weiter. Der nächste Titel, was ich behandeln möchte, ist von der ganzen Bibel zugerüstet. Es gibt Leute, die wirklich einige Passagen in der Bibel nicht für wichtig halten und sagen, dieses Wort und jenes Wort ist zum Beispiel nicht ganz inspiriert. Ich werde euch mal ein Zeichen oder etwas sagen. Und wenn ich mit Menschen rede, so sagen sie mir, was hat es mit der Inspiration Gottes zu tun, wenn da steht, ja, und Paulus schreibt zu seinem Timotheus, bringe doch auch mein Mantel bitte und auch bitte die Schrift. Was hat es damit zu tun, dass es inspiriert sein muss? Tja, ich habe mit solchen Dingen natürlich überhaupt kein Problem. Ne? Warum? Weil ich merke, wenn Gott einen Menschen benutzt, so benutzt er ihn im Prinzip immer komplett. Habt ihr mal nicht gelesen, zum Beispiel den Korintherbrief, ne, besonders die ersten 5 Kapitel. Wenn ich diesen Brief lese, so merke ich die Emotionen, die in Paulus selber kochen. Ich merke, dass hier auch Emotionen weitergegeben werden. Das ist nicht nur dahergeredet und das ist diesen Menschen egal. Nein, der Heilige Geist hat so weit diese Person gebraucht, dass er ihn komplett in seiner Ganzheit benutzt hat. Auch seine Gefühle. Und da merken wir, ich habe jetzt nur ein Beispiel rausgegriffen, und das können wir im Prinzip durch die gesamte Bibel sehen. Wenn die Propheten tatsächlich ausgesprochen haben, was dem Volk weiter widerfahren wird, so merken wir auch, wie ihre Gefühle angesprochen werden. Ja, ich kann mir da sehr gut reinversetzen, und da, wenn Gott sagt zu Mose, weißt du was, ich vernichte dieses Volk und aus dir mache ein neues Volk, wie Mose auf einmal ergriffen wird und sagt, hey, hallo, die Leute werden lachen über dich. Du hast sie rausgeführt und umgebracht. Aber merken wir, das bedeutet nur, dass wenn Gott einen Menschen nutzt, dann nutzt er ihm ganz. Der macht niemals nur eine, sozusagen, ein Stück. Er nimmt immer den ganzen Menschen. Und da merken wir, dass auch so ein Satz wie bringe die Schriften mit und auch den Mantel in das Ganze hineinpassen. Das passt. Das ist kein Widerspruch. Ja, ich weiß auch, dass einige sagen, naja, das Hohelied, naja, da müssen wir erstmal nachdenken. Aber wisst ihr, wenn wir für Gottes Werk ausgerüstet werden sollen, so werden wir nicht vorbeikommen, das Gesamte zu nutzen. Es wird nicht funktionieren. Ich habe selber eine Lutherbibel und das ist meine Lieblingsbibel. Warum? Weil ich da einiges schon reingeschrieben habe und in der Lutherbibel sind ganz bestimmte Verse also richtig rausgedruckt. Das heißt also, die springen sofort in den Augen. Aber die anderen sind nicht so. Legen wir also Wert nur auf die schwarz gedruckte Texte? Nein, der gesamte Text ist wichtig. Und so lesen wir zum Beispiel in der Geschichte, wo Paulus sich von Ephesus verabschiedet. Er sagt zu ihnen, das ist in Apostelgeschichte 20, Vers 27 nachzulesen, ich habe euch den gesamten Ratschluss gepredigt. Ja. Er bezieht sich auf das Alte Testament und er predigt diesen Leuten der neuen Gemeinde, was? Den gesamten Ratschluss. Nicht etwas Ausgesuchtes und nicht, was vielleicht nicht zustimmt. Nein, er predigt den gesamten Ratschluss. Zur Rüstung wissen wir ja natürlich, werden wir einige Jahre brauchen. Das wird von jetzt auf gleich ganz bestimmt nicht so schnell funktionieren. Aber wenn wir diese gesamte Schrift annehmen, so kann man garantieren, dass wir tatsächlich Schritt für Schritt immer näher zu Gott und zu seinem, was er aus uns machen wollte, kommen. Die Bibel sagt, wir werden von einer Kraft in die nächste steigen. Und das stimmt. Aber das stimmt nur dann, wenn wir die Bibel ganz nehmen. Nicht nur einige Passagen. Also, in Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 20 bis 21 steht ein sehr interessanter Satz. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weisung der Schrift von eigenmächtigen Deutung ist. Was sagt dieser Satz aus? Dieser Satz sagt nichts anderes aus, wenn du möchtest die Schrift richtig verstehen, brauchst du eine Anweisung von wem? Der die Autorität hat. Und die Autorität in dieser Sache hat nur der Heilige Geist. Der Heilige Geist kann dir das Wort Gottes lebendig machen. Er kann dir den Zugang verschaffen zu diesem großartigen Wort. Also, die Schlussfolgerung von dem Ganzen muss Folgendes aussehen. Niemand, aber auch gar kein Mensch, kann die Heilige Schrift, das heißt das Wort Gottes, wirklich richtig verstehen, ohne den Heiligen Geist. Ohne, dass der Autor dir wirklich zeigt und offenbart, was er meint. Das ist der Text. Keine Weisung der Schrift wird eigenmächtig von eigenmächtigen Deutungen geprägt. Es funktioniert nicht. Ja, ich weiß. Ich habe selber an die Bibel einige Fragen. Und ich verstehe das meiste in der Bibel nicht. Aber wisst ihr, was mir am meisten den Kummer macht? Mir macht den Kummer das, was ich kapiert habe. Ja, das, was ich schon längst begriffen habe, macht mir am meisten Sorgen. Und an diesem Ganzen verzweifle ich oft. Warum? Tja, weil Gott seine Forderungen stellt, ja, die ich als Mensch nicht erfüllen kann. Das ist ein Fakt. Also, wenn wir diesen Text weiterlesen, so kommen wir zu dem nächsten Vers und der sagt, denn niemals wurde eine Weisung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben heilige Menschen Gottes geredet. Also, Petrus wiederholt den gleichen Gedanken. Die Autorität hinter der Schrift, der Ursprung, also die Inspiration, ist eindeutig der Heilige Geist. Ja, wir könnten hier tatsächlich einen Einwand machen. Tja, aber in der Bibel lesen wir doch auch von den Menschen, die wirklich, ja, Schwächen hatten, unzulänglich waren. Ja, ihre Fehler sind sogar in der Bibel aufgezeichnet. Ja, wenn wir nur an David reden, zu dem Gott gesagt, das ist mein Freund. Aber wie schwer er gegen Gott allein gesündigt hat, das ist doch sagenhaft. Wie kann dieser Mensch, ja, tatsächlich Gottes Wort reden? Und das soll auch noch tatsächlich von Gott stammen. Ja, da haben wir natürlich schon ein paar Schwierigkeiten, das anzuerkennen und anzunehmen. Ja, David hat wirklich die meisten Psalmen gedichtet. Wenn ich diese Psalmen lese, die tun mir gut. Ich merke, wie Gott doch den Menschen, den sündigen Menschen benutzt und trotzdem sein Wort durchkommen lässt. So ist mein nächster Punkt, über den ich nachdenken möchte, ist folgender. 7-mal geläutert. Tja, in einem Psalm habe ich dieses Wort gefunden. Das steht nämlich in den Psalm 12, Vers 7. Denn die Worte des Herrn sind reine Worte. In irdenen Tegel geschmolzenes Silber. 7-mal geläutert. Dieser Vers ist natürlich ein Metapher. Ein Vergleich, was Gott hier uns klar zeigen möchte. Hier werden 3 Komponenten zur Schau gestellt. Das erste Komponent ist, dass damals, zu der Zeit, hat man Silber in innenen Gefäßen, das heißt in so aus Lehm geformten Töpfe, ne, die hat man dann hochgeheizt und da drin hat man dann Silber oder andere Metalle veredelt. Also die Reinigung geschah durch 3 Dinge. Das erste war, das ist das irdene Gefäß. Das zweite war, das ist das Feuer. Und das dritte war das Silber selbst. Alle diese 3 Komponente verdeutlichen uns, dass Gott aus den fehlerhaften Menschen oder mit den fehlerhaften Menschen arbeitet, wie im Vergleich das Silber geläutet wird, in irdenen Gefäßen. Das heißt, Gott benutzt menschliche Körper, Menschen, die mit Fehler behaftet sind. Und dann merken wir, dass hier das Feuerwohl, diese ganze Läuterung geschieht, durch wen? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, bevor er sozusagen dem Menschen dieses gewonnene reine Silber rauslässt, läutert sie. Wie viel Mal? 7-mal. Als ich diesen Text las, habe ich gesagt, ich habe überhaupt wirklich keine Fragen mehr. Gott ist in der Lage, Menschen, die sündig sind, nutzen, ja, um seine Worte nicht nur zu sprechen, sondern zu schreiben. Er reinigt sie so sehr, dass sie wirklich absolut rein sind. Absolut. Und dieser Text ist davon ein sehr großes Bild, ein klares Bild. Also, das heißt, der Heilige Geist benutzt den Menschen so sehr, beeinflusst ihn, verändert ihn, so dass er im Prinzip, wenn er etwas sagt oder schreibt, nur das niederschreibt, was er ihm eingegeben hat. Ich weiß, ich habe ein ganzes Buch darauf also gelesen und dieses Titel, ja, niemand bezweifelt, dass Gott geredet hat. Aber viele bezweifeln, dass das, was Gott geredet hat, auch wirklich richtig weitergegeben wurde. Als ich diesen Artikel las und dann lese ich diesen Text, ich habe keine Fragen, wirklich nicht. Wenn Gott einfach das, was er nachher schreiben will oder was er als Botschaft aussprechen und die Leute aussprechen sollen, 7-fach läutert. Das ist das, was dort rauskommt, ist 100% absolut vollkommen. Vollkommen womit? Mit dem, was Gott sagen möchte. Und davon bin ich wirklich sehr überzeugt. Ja, ansonsten habe ich ein Riesenproblem. Einen Gott zu folgen, der das nicht macht. Also, wenn wir diesen Text zusammenfassen, so müssen wir sagen, dieser Text sagt uns ganz klar, Gottes Werk ist immer vollkommen. Und das, was er hat schreiben lassen, ist 100% das, was er sagen wollte. Aber gerade aus diesen Überzeugungen müssen wir sagen, dass das Wort Gottes hat nicht nur Autorität, sondern ist 100% zuverlässig. Es ist 100% zuverlässig. Nun, wenn wir das Ganze sozusagen jetzt aus unserer Sicht geschaut haben, so sollten wir doch die Bibel fragen, wie ist Jesus mit seinem Wort, was er hat schreiben lassen, umgegangen? Und da habe ich in der Johannes-Evangelium eine sehr gute Geschichte gefunden. Diese Diskussion geht es darum, dass die Juden haben Jesus vorgeworfen, dass er wohl darauf besteht, dass er Gottes Sohn ist. Das heißt, er hat den Juden gesagt, ich bin wirklich von Gott ausgegangen. Aber da müssen wir uns nicht so sehr konzentrieren. Und ich lese euch mal diesen Text vor. Das steht in Johannes Evangelium ab Vers 34. Jesus antwortete ihnen, seht, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn er jene Götter nennt, an die das Wort Gottes gerichtet ist und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Also, dieser Text sagt eindeutig klar, dass Jesus in diesem Text ganz klar seine Aussage formuliert, die Schrift kann nicht zerbrochen werden. Das, was Gott einmal gesprochen hat, kann Gott niemals, zu keiner Zeit wieder zurücknehmen. Gott in sich kann seine Meinung über das, was er gesprochen hat, niemals ändern. Das ist eine starke Aussage, ne? Ja, ich sprach auch mit Menschen über solche Dinge und sie sagen mir, ja, weißt du was, gerade die Bergpredigt redet doch davon, dass Jesus hier etwas sozusagen seine Meinung über manche Dinge ändert. Und ich habe ihnen gesagt, aber wisst ihr was, ihr habt wirklich den Kontext nicht gelesen. Nein, ihr habt wirklich den Kontext nicht gelesen. Hat Jesus das widersprochen, was er vorher gesagt hat? Oder hat er die Lehre der Pharisäer angegriffen? Die Antwort ist klar. Jesus als Gott, als Gottes Sohn, kann niemals sein Wort zurückrufen. Aber er kann unsere Meinungen, das, was wir daraus interpretieren, korrigieren. Musste er es machen? Jawohl. Hat er es korrigiert? Ja. Hat er. Nur ein Beispiel. Jesus hat gesagt, tötet nicht. Aber wenn wir wirklich nur einmal nachdenken, das Töten beginnt doch nicht mit einer vollendeten Tat, oder? Seid ihr mit mir einverstanden? Ja, das Töten beginnt nicht mit einer vollendeten Tat. Bevor das Töten geschehen ist, ist was geschehen? Da ist ein ganzer Prozess in Gang gesetzt. Der Mensch hat nur den anderen Menschen nicht gegönnt, was er besitzt. Ups. Und schon ist der Gedanke, der Anfang den Gedanke gesetzt, ich werde ihm eines Tages das wegnehmen. Wie viele Firmen habt ihr gesehen, dass das der Fall war? Ja. Der eine wollte das Mädel haben. Ja, da kann man alles ansetzen. Hauptsächlich kriegt das Mädel. Hallo? Merkt ihr? Hier spricht etwas, was wir merken, dass die Tat beginnt woanders, als wo sie vollendet ist. Hat also Jesus seine Worte korrigiert? Nee. Er hat unser Denken korrigiert. Jesus hat gesagt, Selbstjustiz ist nicht erlaubt. Zahn um Zahn. Was haben die Juden daraus gemacht? Tja, wenn er mir den Zahn rausgeschlagen hat, dann kann ich hingehen und ihm das Gleiche tun. Pustekuchen. Das hat Gott so nicht gedacht. Gott hat es für einen Richter geschrieben. Merken wir es? Der Richter muss die Strafe so hoch setzen wie der Verlust. Aber niemanden hat Gott erlaubt, Selbstjustiz zu üben. Also merken wir, was das für ein starkes Wort ist, was Jesus hier sagt. Aber wisst ihr, dass dieses Wort uns wirklich verantwortlich macht. Sobald wir Gottes Wort hören, haben wir gegenüber diesem Wort, gegen diese Autorität eine Verantwortung. Ja, Gottes Wort kann nur so gedeutet werden. Wir müssen noch ein bisschen weitergehen und mal fragen, wie Jesus auch dann umgegangen ist mit den Versuchungen, wie er das Wort Gottes wirklich angewandt hat. Bevor wir diese Versuchung aus dem 4. Kapitel uns anschauen, müssen wir davor etwas aussagen. Jesus kommt zum Jordan, das lesen wir in Kapitel 3 Matthäus-Evangelium. Jesus kommt zum Jordan und wird von Johannes getauft. Er wird getauft und da steht denn geschrieben, und Johannes sah, wie der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus aufging Und er wurde Zeugen eines Ersatzes. Da steht nämlich geschrieben, und siehe, die Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Kapitel 4 kommt Jesus sozusagen schon gleich in die Wüste und fastet 40 Tage. Nach 40 Tagen wird er versucht. Und was wie hier geschieht, ist nichts anderes wie ein Modell, was der Satan immer anwendet. Es ist sehr interessant, dass er niemals beginnt, sozusagen das Wort Gottes in Frage zu stellen. Was er hier in Frage stellt, aus dem Kontext ist das eindeutig, dass Jesus beginnt zu zweifeln, dass das, was da gesprochen wurde, er wurde ja bezeugt durch den Vater, durch den Heiligen Geist und sogar Johannes der Täufer war der Zeuge. Und was macht der Satan? Naja, wenn du Gottes Sohn bist, dann beweise. Mach aus diesen Steinen Brot. Interessante Geschichte. Als ich diese Geschichte so durch den Kopf gehen ließ und da habe ich gesagt, das ist ja auch sehr interessant. In dieser Geschichte greift der Teufel das Wort Gottes nicht mal an. Er wendet es an. Die Antwort von Jesus kommt aus dem 5. Buch Mose. Dreimal nacheinander. Jedes Mal eine Antwort aus dem 5. Buch Mose. Was auch für mich wieder sehr verblüffend war. Natürlich, wenn man das Thema Autorität des Wortes Gottes hat, dann sieht man diese Dinge. Die habe ich davor nicht gesehen. Aber als ich mich beschäftigt habe, habe ich jetzt auf einmal gesehen. Er kritisiert nicht, was geschrieben steht. Das heißt, er akzeptiert, dass in den 5. Buch Mose die Zitate von Gott kommen. Was ich aber auch wirklich gesehen habe, jedes Mal, wenn Jesus mit dem Wort Gottes geantwortet hat, ändert er die Taktik. Das Thema ändert er. Aber keine Kritik. Ist doch auffallend. Und wisst ihr, und das ist ja das, was in der Tat in der christlichen Geschichte sehr oft funktioniert. Der Teufel kritisiert nicht in erster Linie das Wort Gottes. Er wechselt jedes Mal, wenn ihm etwas nicht gelungen ist, dann ändert er wirklich das Thema. Er greift es aus einer anderen Perspektive. Warum? Um einfach in den Menschen einen Zweifel hineinzupflanzen an das Wort Gottes. Sehr interessant. Wie gesagt, ich habe diese Texte bestimmt 10 bis 20 Mal gelesen, aber ich habe es nicht gesehen. Aber als ich jetzt das Thema die Autorität des Wortes Gottes betrachtet habe, ist mir aufgefallen, das ist ja echt gut. Der ändert immer die Taktik. Er benutzt das Wort Gottes, aber auf etwas andere Weise, um Zweifel zu ziehen. Also an der Versuchung Jesu können wir wirklich sehen, wie Jesus das Wort, was er selber geschrieben oder schreiben hat lassen, nutzt. Und was wir auch hier gesehen haben, dieses Wort ist ein himmlisches Wort. Ja, hier wird in der Versuchung eindeutig gezeigt, Zweifel an dem Wort Gottes bringt uns nicht dahin, wohin wir kommen sollten. Ja, was mir bei dieser Betrachtung auch aufgefallen ist, wir sollten auf das Gespräch mit dem Teufel uns nicht einlassen. Wisst ihr warum? Er ist clever. Es ist so banal zu sagen, er ist clever. Doch, er ist geübt und er weiß, wie man die Schrift anwenden kann, um Menschen den Zweifel hineinzusehen. Jesu wurde versucht und er hat mit der Schrift geantwortet. Ich fasse zusammen. Wenn wir also über die Autorität Gottes reden, so ist es ganz klar, der Autor der Bibel ist Gott selbst. Da besteht kein Zweifel. Und schließen möchte ich, ich habe leider dieses Bekenntnis aus dem Internet herausgenommen und ich habe diesen, der dieses Bekenntnis geschrieben hat, nicht nachgefragt, ob ich es vorlesen darf. Das könnte ein bisschen schwierig gehen und ich werde es trotzdem tun. Diesen Mann ist bekannt und wenn dieses Wort im Internet steht, denke ich mal, in so einem Gottesdienst wie bei uns hier heute, kann man dieses Zitat nutzen. Dieses Zitat kommt von Dr. Benedikt Peters. Die Bibel ist Gottes Offenbarung. Darum besitzt sie göttliche Autorität. Sie ist wie Gott heilig und deshalb ohne Fehler. So wie Gott bedingungslos vertrauen, so wie wir Gott bedingungslos vertrauen, vertrauen wir seinem Wort. Ja, wir können Gott gar nicht anders glauben und gehorchen, als dass wir seinen geschriebenen Wort glauben und gehorchen. Das ist das Fundament aus unseren Überzeugungen. Zur Autorität der Bibel müssen wir deutlich Früchte im Leben zeigen und sehen. Und zwar 3. Für uns persönlichen Glauben, für unser Leben in der örtlichen Gemeinde, für unsere Mitarbeit am Missionsbefehl. Diese 3 Bereiche werden unausweichlich von unserer Bibelhaltung geprägt sein. Erst wenn unsere Bibelhaltung in diesen 3 Bereichen sichtbar wird, können wir von uns sagen, wir seien bibeltreu. Denn Bibeltreue heißt rechter Glaube und rechtes Tun. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich bin dir sehr dankbar. Du bist der Autor deines Wortes. Du hast dieses Wort so geschrieben, dass diejenigen, die wenig verstehen, sich nicht irren können. Und dass sie das Heil finden können. Und dafür danke ich dir. Und diejenigen, die meinen, etwas mehr wissen zu wollen, werden fast verzweifeln an deinem Wort, weil er so tief, so gewaltig, so großartig ist. Ja, du hast für alle etwas. Für diejenigen, die aber das Heil suchen, hast du in deinem Wort auch das Heil angeboten. Und dafür bete ich dich an und danke dir. Danke, dass dieses Wort wirklich, wirklich das Wort ist, wo du durch uns auch an anderen Menschen das Heil verkündigen lässt. Wir beten dich an. Amen.